365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Für unser Radio- und Podcast-Format Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnen-Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Die Kriseninterventionsstelle Tartaruga bietet Schutz sowie Beratung, Betreuung und Begleitung von Jugendlichen und Familien, die sich in einer Krisensituation befinden. Das Angebot besteht aus einer vorübergehenden stationären Betreuung sowie kostenfreien, anonymen Beratungen per E-Mail, telefonisch und ambulant rund um die Uhr. Heute bei Mental Health Radio und als Gespräch in voller Länge bei 365 die Leiterin und der Teamleiter von Tartaruga, Maria Vergendo und Patrick Krall. Maria Vergendo, wie kann man sich denn den Alltag in so einer Wohngemeinschaft vorstellen?
Die Tartaruga ist eine Kriseneinrichtung für Jugendliche von 13 bis 18. Es ist keine klassische Wohngemeinschaft, wo die Jugendlichen längere Zeit miteinander leben und den Alltag gemeinsam bewältigen, sondern als Kriseneinrichtung kommt es bei uns zu spontanen, kurzfristigen Unterbringungen. Das heißt, wir haben diese Gruppendynamiken, sind andere wie in langfristigen Einrichtungen. Wir kennen die Kids nicht, ja, und lernen sie ja nicht so gut kennen. Dementsprechend passen wir uns sehr individuell an den Einzelnen an, ja, an den Einzelnen, der zu uns kommt, den Bedürfnissen entsprechend, bieten aber einen Rahmen an. Das heißt, der sozialpädagogische Rahmen, der ist gleich wie in anderen Wohngemeinschaften. Wir wecken für ihre Tagesstrukturen, wir bieten Begleitungen an, Unterstützungen, Beratungen, Gespräche. Es gibt ein gemeinsames Frühstück, die Jugendlichen können sich selbst Mittag etwas kochen. Nachmittags, also gibt's Freizeitangebote. Wir beginnen dann am späten Nachmittag ein gemeinsames Abendessen vorzubereiten, gemeinsam mit den Jugendlichen, die mitmachen wollen. Dann gibt's das Abendessen, dann gibt's ein Abendprogramm. Kann sein wieder eine Freizeitgestaltung, kann sein Spielen im Keller, was halt gerade so Bedarf und Wunsch der Jugendlichen ist. Oft ist es auch so, dass die Jugendlichen gerne Ruhe haben wollen, rausgehen, sich mit Freunden treffen wollen. Eben, das ist ganz unterschiedlich. Und um 22 Uhr ist die offizielle Nachtruhe. Das heißt, dann schauen wir, dass die Ruhe ins Haus einkehrt. Das, ja. Und abends, wie gesagt, 22 Uhr ist der Wunsch von uns. Ist im Normalfall halt auch nicht wirklich schaffbar, weil halt die Jugendlichen in der Situation, in der sie bei uns sind, meistens länger auf sind, weil gerade am Abend dann ganz viel aufgeht, noch passiert, gedanklich, wenn es ruhiger wird. Da haben wir gerade abends auch relativ viel zu tun an Entlastungsgesprächen und ja.
Patrick Krall, was Maria Vergendo gerade geschildert hat, ist die Beschreibung von Struktur. Das klingt fast ein bisschen kalt, aber ist ja gar nicht kalt, sondern eines der Hauptthemen, glaube ich, für junge Erwachsene, die in solchen Situationen sind, dass man wieder zurückfindet zu einer Alltagsstruktur.
Genau, also wir versuchen, die Struktur, die Jugendliche schon mitbringen, also wenn jemand in die Schule geht oder eine Lehrstelle oder was auch immer schon hat, dass wir so viel wie möglich aufrechterhalten von dem, was die Jugendlichen schon kennen, was halt aufrechterhaltbar ist aus organisatorischen Gründen oder auch aufgrund der emotionalen Ausnahmesituationen, in denen sie gerade sind. Und gleichzeitig versuchen wir auch den Jugendlichen, die keine Struktur haben oder deren Schule zum Beispiel weit weg ist, im Alltag etwas anzubieten, was ihnen ja den Tag füllt oder ausfüllt. Beschäftigung im Haus mit ihnen oder auch zu schauen, dass sie eben nicht eine komplette Tag-Nacht-Umkehr haben, weil sie einfach keinen Grund haben, aufzustehen. Dann schläfst bis zum Mittag, dann kannst du ewig nicht schlafen gehen und so weiter. Also dass man solche Negativspiralen, so gut es halt geht, denen entgegenwirkt. Andererseits ist aber auch die Zeit der Krisenunterbringung eine, in der viel passiert, einfach organisatorischer Natur, weil es eine Phase der Abklärung ist. Ganz oft ist unklar bei Jugendlichen, die zu uns kommen, ob sie weiter fremd untergebracht werden oder ob es eventuell doch eine innerfamiliäre Lösung gibt oder eine Rückführung. Und dementsprechend gibt es auch relativ viele Termine bei allen möglichen Stellen im Haus und auch extern. Das heißt, es ist einerseits eine ja, man versucht einzugehen emotional und empathisch auf das, was die Jugendlichen brauchen, aber gleichzeitig ist auch relativ vieles da, was auch tatsächlich kalt ist oder zumindest sehr organisatorischer Natur. Das ein bisschen unter einen Hut zu kriegen, ist ein Teil der Aufgabe.
Maria Vergendo, wer darf denn bei euch überhaupt Schutz suchen? Melden sich die Kinder und jungen Erwachsenen proaktiv persönlich bei Ihnen oder werden sie über das Jugendamt oder gar die Polizei zu euch gebracht?
Sowohl als auch. Also dürfen prinzipiell, wie eingangs schon erwähnt, alle Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren haben die Möglichkeit einer kurzfristigen Krisenunterbringung bei uns. Das kann passieren, indem Jugendliche von sich aus zu uns kommen, die sogenannten Selbstmelderinnen, sagen wir auch dazu. Wir haben ja auch ein ambulantes Beratungsangebot. Die suchen uns auf, bitten um Beratung und dann kann sich herausstellen, dass es eine Auszeit braucht oder dass die Situation zu Hause so verfahren ist, dass eine kurzfristige Unterbringung nötig wäre oder von uns im ersten Moment nicht lösbar ist, dann werden wir den Bereitschaftsdienst der Stadt Graz wird hier hinzugezogen, beziehungsweise falls eine fallführende Sozialarbeiterin erreichbar ist. Es kann ja auch sein, dass es aus dem Umland ein Jugendlicher ist. Und wenn da jemand erreichbar ist, wird mit dieser Sozialarbeiterin Rücksprache gehalten, ob eine Aufnahme in Ordnung ist, ob die auch aus deren Sicht bewerkstelligt wird. Und in den meisten Fällen ist es dann auch so in Ordnung, ja. Und dann geht es halt darum, eine kurze Auszeit zu schaffen, das System zu entlasten und aber auch Gespräche gleichzeitig mit dem Familiensystem zu führen und zu schauen, wie der Kollege, wie Patrick Kragl gerade vorher gesagt hat, welche Lösungen können gefunden werden, damit ein Zusammenleben wieder möglich ist. Die anderen Fälle sind die, die direkt über Sozialarbeiterinnen kommen, also die von den Jugendämtern. Und das können sein Fälle von akuter Unterbringung im Sinne von Vater wurde inhaftiert oder alleinerziehender Elternteil ist im Spital, ist krank. Es gibt keine Ressourcen, keine familiären. Kann aber auch sein, dass die Situation zu Hause, wie vorhin gerade auch erwähnt, so festgefahren ist, die Eltern mit den pubertären Krisen der Jugendlichen überfordert sind, die Konflikte so groß werden, dass ein Zusammenleben nicht mehr möglich ist. Wir haben Wegweisungen von Jugendlichen auch schon erlebt, wo Jugendliche von zu Hause durch gewalttätige Konflikte weggewiesen wurden. Auch die kommen zu uns.
Ja. Was Sie da schildern, ist ja unfassbar vielfältig.
Ja.
Und Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie müssen da individuell auf jeden Fall natürlich einzeln eingehen. Wie schaut denn da das Verhältnis von den Kindern und Jugendlichen zu den Betreuungspersonen aus? Ist das 1:1?
Na, wir haben kein 1:1-Setting. Also wir haben Platz für 6 Jugendliche plus 2 Notbetten. So steht es in der Durchführungsverordnung vom Land Steiermark. De facto haben wir 8 Betten, ja, 8 Plätze. Und es sind immer bei uns 2 Kolleginnen im Dienst. Das heißt, also 1:1 ist weit weg. Es ist eine 2:8 im Worst Case, wenn wir 8 Kids im Haus haben. Aber das ist gut schaffbar.
Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Wie stelle ich mir das vor? Da habe ich zum Beispiel jetzt ein psychisch belastetes Kind, das vielleicht suizidale Züge hat und in einer schweren Krise steckt. Da habe ich daneben ein gewalttätiges Kind oder jungen Erwachsenen, der eine Wegweisung hat. Und das Dritte ist jemand, wo die Mutter im Krankenhaus liegt und es keine wirtschaftliche Sicherheit gibt, dass das Kind dann sozusagen in der Wohnung es warm hat. Das sind ja 3 völlig unterschiedliche Lebenssituationen und die sind dann unter einem Dach. Das ist schon, haben die Einzelzimmer, die jungen Erwachsenen?
Auch das sowohl als auch. Wir haben Einzelzimmer und Doppelzimmer. Die Tataruga ist 30 Jahre alt, das hat sich damals so ergeben, ist nicht anders lösbar. Es ist aber so, dass wir, weil Sie gesagt haben, gewalttätiger Jugendlicher, die oberste Prämisse bei uns ist der Schutz aller im Haus lebenden Jugendlichen. Ja? Das heißt, wenn wir jemanden im Haus haben, der gewalttätig gegenüber anderen Jugendlichen ist, dann ist das nicht möglich im Haus. Weil das Recht, es hat jeder ein Recht auf seinen sicheren Ort, auf den Schutz vor Ort. Und wenn es so weit käme, dass ein Jugendlicher im Haus anderen gegenüber übergriffig wird, jetzt so Übergriffe, die nur sagen, wir können die anderen nicht mehr schützen, dann ist eine Betreuung, ein Leben bei uns nicht möglich. Ja. Ausgenommen muss man natürlich sagen, es gibt auch Situationen, wo Jugendliche, das ist in einem Rahmen, miteinander in Konflikt geraten und dann kommt es zu einem Übergriff, der aber im Nachhinein gut nachbesprechbar und lösbar ist, dann ist das was anderes. Aber wenn wir jetzt, weil ich hätte jetzt die Sorge, dass sie dann einen Gewalttäter vor Augen haben, der zu Hause die Eltern schlägt und dann zu uns kommt und da weitermacht, das ist nicht möglich. Das ist es aber auch im Normalfall nicht. Das haben wir ganz, ganz, ganz selten, dass wir Jugendliche mit dieser Thematik im Haus nicht betreuen können. Das ist meistens im familiären System, dass sie übergriffig sind, aber bei uns im Haus gar nicht. Und ja, die leben dann nebeneinander bei uns in der Einrichtung und es kommt natürlich zu Konflikten, aber relativ wenig. Also was unsere Aufgabe ist oder was wir in unserer Arbeit, was uns wichtig ist, ist die Kids individuell wahrzunehmen. Jeden für sich mit seiner Situation, mit seiner Problemlage und das auch anzuerkennen, ja, und ein Verständnis dafür zu haben, warum es dem jetzt gerade so geht und warum der das gerade so ausagiert oder sich so verhält in seiner Situation. Und wie gesagt, das ist total unterschiedlich. Und die Kollegen sind da sehr gefordert, sind aber sehr erfahren und arbeiten schon lange in dem Bereich. Und es gelingt sehr gut, dass sich alle trotz dieser Unterschiedlichkeiten bei uns im Haus wohlfühlen und ein gutes Auskommen herrscht.
Patrick Krall, wie sind denn die Betreuungspersonen ausgebildet? Sind das Sozialarbeiterinnen? Sind das Menschen mit spezieller psychotherapeutischer Ausbildung, mit psychologischer Ausbildung?
Es gibt einen Katalog an möglichen Ausbildungen. Momentan sind wir, also es ist immer ein multiprofessionelles Team, allerdings arbeiten schon alle sozialpädagogisch. Dort haben wir Sozialpädagogen, einerseits Abgänger von der Universität, von der Fachhochschule für soziale Arbeit, Psychologie-Absolventen, psychotherapeutisch ausgebildete Mitarbeiter haben wir auch, die aber wie gesagt nicht als Therapeuten arbeiten, aber natürlich diesbezüglich auch Erfahrung mitbringen.
Und Sie haben jetzt zunächst geschildert, dass es um Krisenintervention geht, also auch um gespiegelte Kommunikation, um natürlich zunächst einmal Stabilisierung der Lage. Wie lang dürfen denn dann junge Erwachsene bei Ihnen bleiben und wie passiert diese Verwandlung oder dieser Übergang hin zur Lösungsfindung von der Krisenintervention hin zur Orientierung, dass das Leben sozusagen wieder in, wie man so sagt, was immer das auch sein mag, geordnete Bahnen zu bringen wäre?
Also vorweg einmal die Frage beantworten ist leicht, wie lange? Der Druck ist angelegt auf 3 Monate, allerdings halt solange es braucht. Also wenn es kürzer dauert, dauert es kürzer und wenn es nach 3 Monaten noch keine Lösung gibt, dann kann man das auch verlängern. Das ist mal so der Richtwert. In den meisten Fällen geht es sich innerhalb der 3 Monate eigentlich aus, dass man zumindest mal weiß, in welche Richtung es gehen wird. Und dann ist halt noch die Frage, wie schnell lässt sich das dann organisieren. Also die Rückführung ist da tendenziell einfacher, weil das Elternhaus ja vorhanden ist und man dann irgendwie nicht Plätze suchen muss. Bei einer Fremdunterbringung ist halt die Frage, wo und wo gibt's Platz. Aber das ist in den 3 Monaten beziehungsweise nicht allzu lange länger ganz gut bewältigbar. Und naja, wie der Prozess läuft, das ist halt wirklich bei jedem Fall anders. Also das kann man, glaube ich, verallgemeinernd nicht sagen. Es gibt da kein Schema F sozusagen.
Aber da werden dann auch Dienstleistungen von außen bereits mit organisiert und einbezogen, also eben Heimsuche oder auch Ausbildungsplatz oder psychotherapeutische Betreuung und ähnliches wird dann ab der ersten Woche, zweiten Woche damit auch ins Konzept mit aufgenommen.
Ja, es gibt am Anfang der Unterbringung in der Regel eine Helferkonferenz oder ein Hilfeplangespräch, je nachdem auch, was jetzt genau der Fall ist. Es kommen halt manchmal auch Jugendliche zu uns, die schon länger dem Jugendamt bekannt sind. Da gibt's schon ganz viel dann. Da gibt's dann vielleicht schon Psychotherapie, da gibt's vielleicht schon eine Anbindung an externe Beratungsstellen wie Gewaltschutzzentren oder dergleichen. Dann fällt das natürlich weg, dann schaut man nur, dass das aufrecht bleibt oder eventuell örtlich verlagert werden muss. Und schon klar ist, jemand kommt nicht mehr in den Bezirk zurück, aus dem er kommt, dann kann er auch nicht weiterhin dort weiter zu seinem, was weiß ich nicht, Bewährungshelfer gehen und jedes Mal muss er 1,5 Stunden hinfahren. Das sind eher so organisatorische Fragen. Und wenn es halt noch gar nichts gibt, dann ist eben, mit dem man am Anfang schaut, was bräuchte es, aber gleichzeitig auch, was schafft der oder die Klientin gerade. Wenn jemand keine Bereitschaft hat zur Psychotherapie, dann geht es vielleicht einmal in erster Linie darum, hier ein bisschen die Angst davor zu nehmen oder mal zu schauen, überhaupt einmal zu erklären, was das überhaupt ist, was überhaupt es für Angebote gibt. Ja, also auch hier sehr individuell.
Heute bei 365 Maria Vergendo und Patrick Krall von Tartaruga. Maria Vergendo, wie können Sie denn sozusagen Ihre Erfolgsbilanz formulieren? Wird das evaluiert? Und zwar, ich möchte jetzt nicht in eine Leistungskategorisierung verfallen, bitte verstehen Sie das nicht falsch, aber kommen beispielsweise junge Erwachsene immer wieder zu Ihnen während Ihrer Adoleszenz? Oder können Sie nachher auch sagen, wer bei uns 3 Monate war, der hat zu 80% nachher zurückgefunden in einen strukturierten Alltag? Gibt es da Zahlen und Daten dazu?
Na, also Erfolg ist da schwer zu messen, ja. Vor allem, das ist dann sehr subjektiv, was ist Erfolg, ja. Als Erfolgsmessung würde ich jetzt auch besonders hernehmen, dass wir Sie vorher erwähnt haben, dass wenn Jugendliche oder als junge Erwachsene immer wieder zurück zu uns kommen, also das passiert wirklich oft, dass Kids vorbeikommen auf einen Besuch, schauen, sind die Betreuer noch da, kenne ich noch jemanden von dem Betreuungsteam, erzählen, wie es ihnen ergangen ist, erzählen, wie es für sie war, als sie in der Tartaruga untergebracht waren. Also das ist so eine positive Rückmeldung, diese Resonanz, wenn die Kids wiederkommen. Ja, und das tun sie immer wieder. Also nicht nur als Erwachsene, haben wir auch, ja, aber auch Monate später, ein Jahr später, dass sie wieder mal, wenn sie in der Nähe sind, wieder mal vorbeischauen und uns besuchen. Und weil sie sich wohlgefühlt haben. Es ist schwer zu sagen, in unserem Kontext, was ist Erfolg? Wenn ich mir vorstelle, wir haben Jugendliche aus Familien, aus gut funktionierenden Familien, die aufgrund einer Thematik kurzfristig zu uns kommen müssen und hier leben. Und wir haben Jugendliche, die aus sämtlichen Systemen rausgefallen sind und wo die Sozialarbeit ansteht, was kann es noch für Lösungen geben für diese Jugendlichen? Wo können die sich noch entwickeln oder wo können die überhaupt leben? Ja, weil es keine weiterführenden Einrichtungen mehr gibt, die diese Jugendlichen betreuen können und wollen, weil sie so herausfordernd sind. Dementsprechend sind die Erfolgsmessungen da nicht leicht. Ja. Für uns ist Erfolg, wenn wir das Gefühl haben, die Kids fühlen sich sicher, kommen an, vertrauen uns, sie werden wahrgenommen.
Weil die konkrete Frage auch war, wird das erhoben? Die Frage ist, man kann es nicht erheben. Ja? Also wenn die Jugendlichen bei uns ausziehen, von manchen hören wir danach immer wieder, weil sie wieder zu Besuch zurückkommen, von manchen hören wir nie mehr was. Dementsprechend wissen wir auch gar nicht bei vielen, was nach der Tartaruga dann aus ihnen geworden ist. Das ist mal das eine. Der andere Teil der Frage, was ist Erfolg im Sinne von uns? Ich glaube, auch das muss man halt wirklich schauen, wie kommt jemand zu uns, mit welchen Themen kommt er zu uns. Kann Erfolg sein, dass jemand, wenn er rückgeführt wird, danach wieder zu uns kommt, weil er es schafft, wieder sich Hilfe zu holen, weil es nicht funktioniert hat zu Hause. Und dann war es halt eine Fehlentscheidung, dass man es mit Rückführung versucht. Oder zumindest, man kann nicht mehr sagen, dass es eine Fehlentscheidung war, sondern man hat es halt versucht. Ja? Und es hat nicht geklappt. Dann würde ich es aber trotzdem als erfolgreich sehen, dass der dann weiß, wohin kann ich mich wenden und dass der sich dann wieder Hilfe holt und dass man dann es einfach wieder neu versucht. In einem anderen Fall kann es zum Beispiel sein, dass man nie mehr was hört von ihm, weil er wirklich alles, sein Leben komplett gemeistert hat, alles auf die Reihe kriegt, einen Job hat und selbstständig lebt. Das sind so, also die volle Bandbreite, würde ich sagen, ist da möglich. Bei uns im Haus, wie es die Kollegin gesagt hat, ist, glaube ich, der Erfolg, wenn die Jugendlichen einen sicheren Ort haben, an dem sie sich anvertrauen können, an dem sie eine Zeit lang ankommen können oder auch mal durchschnaufen können, nachdem sie zuvor erlebt haben und wo sie sich auch auf was Neues dann vorbereiten können, beziehungsweise dann was Neues auch annehmen können, was auch immer es dann ist.
Maria Vergendo, jetzt stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor, dieses, gerade bei diesen komplexen Problemstellungen, dieses Spiel zwischen Nähe und Distanz mit der sozusagen Abgrenzung, dass man zwar helfen möchte, unterstützen will, aber trotzdem ja nicht zur Ersatzmutter oder zum Ersatzvater werden darf. Was gibt's da so für Ideen, die Sie haben und was ist bei euch im Haus auch üblich an Selfcare und an Intervision für die Betreuerinnen und Betreuer?
Das ist natürlich generell in der sozialen Arbeit ein Thema, Nähe-Distanz, weil wir ja alle in dem Bereich sind, weil wir anderen helfen möchten, andere unterstützen möchten. Die Gefahr ist einerseits, dass wir als Helferinnen, jetzt nicht nur in der Tataruga, sondern generell auch gern glauben, wie es richtig geht oder was das Beste wäre für die Betroffenen. Und da ist schon, da sind wir oft gefordert, dass dann aber auch anzuerkennen, wenn das die Betroffenen anders sehen und wenn die Betroffenen einen anderen Weg für sich entscheiden, ja. Und dazu, wir haben wöchentliche Teamsitzungen, wo wir uns gut austauschen, die als Intervision dienen, die als Fallbesprechungen dienen, wo man genau auch darauf achtet, wenn man merkt, dass ein Kollege, eine Kollegin möglicherweise da in eine, es geht ja ganz viel um eigene Anteile, ja, eigene Erfahrungen da mit reinspielen. Die eigene Biografie haben wir immer mit als Rucksack, ja, die uns auch bewegt und die uns auch sensibilisiert, beziehungsweise auch natürlich nicht angreifbar, aber ein bisschen offen macht, ja, für Themen anderer, wo die Nähe, Distanz vielleicht nicht mehr ganz so ist, wie man es dann eigentlich, ja, wie es gut wäre, wenn man sich da einfach nicht gut abgrenzen kann, wenn man besonders betroffen ist. Wir haben Supervisionen regelmäßig, einmal im Monat, wo auch genau da gut hingeschaut wird. Und im Spezialfall, wenn man merkt, wenn eine Kollegin, ein Kollege sagt, ich tue mir richtig schwer, ich kann mich nicht mehr abgrenzen, ich nehme das mit heim, oder der Jugendliche, dem bin ich gefühlt so wichtig geworden, ich kann damit nicht mehr umgehen, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Einzelsupervisionen in Anspruch zu nehmen, um die Kolleginnen da gut zu stärken.
365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch 604 mit Fiona Herzog und Sebastian Muckenhuber von der Bundesjugendvertretung. Oder das Gespräch 813 mit Katrin Skala, sie leitet die Akutabteilung der Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH in Wien. Oder das Gespräch 767 mit zwei Vertreterinnen von Change for the Youth, mit Hanna Frisch und Mimi Novi. Patrick Krall, gibt es eigentlich auch ein Peers-Projekt, also junge Erwachsene, die bei euch waren, die dann so eine Art Patenschaft für nächste Bewohnerinnen und Bewohner eurer Kriseneinrichtung verkörpern oder wahrnehmen?
Das gibt es tatsächlich strukturiert nicht, aber es gibt hier und da Jugendliche von früher, mit denen man dann halt immer wieder noch in Kontakt ist, weil sie auf Besuch kommen oder weil wenn man sie auch irgendwie privat irgendwann mal trifft. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass man dann, wenn es sich gerade ergibt, zufällig und das auch thematisch zusammenpasst, dass man da zwei in Verbindung bringt. Also jemanden, der jetzt gerade da lebt und jemand, der vor, weiß ich nicht, 5 Jahren hier gelebt hat, wenn das gerade zusammenpasst. Das ist grundsätzlich aber nicht strukturiert vorgesehen.
Ist das etwas, was es bei anderen Einrichtungen gibt? Also die Kommunikation mit Erfahrungsexpertinnen ist ja in der Regel etwas, das sich in der sogenannten Psy-Welt immer mehr etabliert.
Nicht, dass uns bekannt ist. Also mir nicht. Kenne ich nichts. Ich glaube, das ist auch ein Ressourcenthema.
Dann komme ich jetzt noch erst zum Geld und dann zum Namen. Kostet der Aufenthalt etwas für die jungen Erwachsenen, die bei euch Quartier finden?
Nein. Für die Jugendlichen kostet es nichts.
Und finanziert wird es vom Land.
Genau.
Und dann die unweigerliche Frage, verzeihen Sie bitte, dass ich sie auch stelle. Warum heißt es Tartaruga?
Das ist das italienische Wort für Schildkröte. Und Schildkröte hat einen Panzer, einen festen, harten, der sie schützt und in den sie sich ganz zurückziehen kann. Und wenn sie sich sicher fühlt und gut fühlt, dann kann sie Kopf und Beine rausstrecken und sich weiter bewegen.
Dann wollen wir hoffen, dass die Panzer im guten Sinn des Wortes, im Sinne der Stabilität und der Sicherheit und des Selbstwertgefühls bei den jungen Erwachsenen ein besserer wird als die verletzten Geschöpfe oder verletzten Kinder und jungen Erwachsenen, die dann zu Ihnen kommen. Und dann danke ich Ihnen vielmals für die Zeit, danke für die Expertise und toi 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 für alles, was da kommt.
Wir danken.
Dankeschön.
365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medienbildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsum.tv. In diesem Sinne, bis morgen.